SWR Kultur. Zeitwort.
Die Zustände im frühen 19. Jahrhundert waren schlecht für alle Gewerbetreibenden. Unseriöse Geldverleiher nutzten die Unwissenheit ihrer Kunden aus und verlangten viel zu hohe Zinsen. Viele Bauern zum Beispiel waren Eigentümer ihrer Höfe geworden, die Leibeigenschaft war beendet, doch das Land und die Gebäude mussten noch finanziell gemanagt werden. Eine neue Bank musste her. Sie sollte der verlängerte Arm der Wirtschafts- und Sozialpolitik König Ludwigs I. von Bayern sein. Er hatte erkannt, dass sich das Land am Vorabend einer landwirtschaftlichen und industriellen Revolution befand. Die neue Bank sollte stabile Finanzierungen für Firmen und Gebäude bringen. Heute würde man sagen, sie war eine Förderbank, und zwar eine der ältesten ihrer Art. König Ludwig nannte sie 1835
eine hochwichtige vaterländische Anstalt. Sie soll die gewerbetreibende Klasse unterstützen.
Und so nahm die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank am 15. Oktober 1835 im Preysing-Palais in München ihre Arbeit auf, ganz in der Nähe der königlichen Residenz. Gut 70 Teilhaber gab es damals, 7 davon führten die Bank anfangs ehrenamtlich. Von der reinen Hypothekenbank wuchs das Haus bald zur Universalbank. Nur das Privileg, eigene Geldscheine herauszugeben, verlor die Hypobank beim Übergang Bayerns ins Deutsche Reich. Unter den Nationalsozialisten bekam die Geschäftsleitung Probleme, denn traditionell waren viele Kunden jüdischen Glaubens. Das Hetzblatt Der Stürmer nannte die Bank 1933 judenfreundlich und die NSDAP mahnte die Bankchefs damals, sie müssten mehr Kontakt zur Politik pflegen. Doch das taten sie nicht. Die Hypobank hatte nach dem Krieg den Ruf, sich von antijüdischen Tendenzen ferngehalten zu haben. Und so ist sie eine der ersten Banken im Nachkriegsdeutschland, zu der die Bürger des neu gegründeten Staates Israel von sich aus wieder Geschäftsbeziehungen aufnahmen. Die Bank wuchs und wurde zu einem der größten Immobilienfinanzierer in Deutschland. Erst in den späten 90er Jahren kam die Krise. Eine Menge ostdeutscher Immobilienkredite brachten keine Erträge. Und der Trend zu Großbanken bedrohte alle kleinen und mittleren Geldhäuser. Mit ihren 15.000 Mitarbeitern war die Hypobank ein Übernahmekandidat. Der Ausweg, eine Fusion mit der fast gleich großen Bayerischen Vereinsbank. Die Chefs beider Häuser waren alte Studienfreunde und so wurde man sich einig. Eberhard Martini, der letzte Chef der Hypobank, verkündete im Sommer 97:
Durch den Zusammenschluss von Hypo und Vereinsbank wird der allergrößte Teil der existierenden Arbeitsplätze abgesichert und erhalten werden können.
5.000 bis 6.000 Arbeitsplätze, schätzten Gewerkschaften damals, dürfte die Fusion wohl gekostet haben. Trotzdem hat auch Albrecht Schmidt, Chef der Bayerischen Vereinsbank, seinen Mitarbeitern diese Fusion als beste Lösung angepriesen.
Wichtig ist aber für Sie, dass es ein Zusammenschluss unter Gleichen, ein Merger of Equals ist. Und dass er in freundschaftlichem Einvernehmen der Vorstände beider Banken zustande kam.
Das Markanteste, was man heute noch von der damaligen Bank sehen kann, ist das Hypo-Haus in München. Am Mittleren Ring im Stadtteil Bogenhausen glänzt es mit seiner silbernen Fassade. Drinnen arbeiten die Menschen auf mehr als 30 Stockwerken. Ihr Arbeitgeber heißt längst schon UniCredit. Die italienische Finanzgruppe hat die Hypo-Vereinsbank 2005 gekauft. Und mit ihr die heute berüchtigte Immobilientochter Hypo Real Estate. Die hatte sich im Zuge der Finanzkrise derart grob verspekuliert, dass sie als erste deutsche Bank milliardenschwere Staatshilfen brauchte. Von solider Immobilienfinanzierung konnte da schon lange keine Rede mehr sein. Und schon gar nicht von sozialem Gedankengut.
Zeitwort ist ein Podcast von SWR Kultur für die ARD. Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen. Ihr habt eine Idee für ein Zeitwort, Anregungen oder auch Kritik? Schreibt uns eine Mail an zeitwort@swr.de.